Willkommen zum The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Für eine verlässliche Stromversorgung auf Basis erneuerbarer Energien müssen Solar- und Windstrom nicht nur kurzfristig, zum Beispiel in Batterien, gespeichert werden, sondern vor allem auch langfristig über Monate hinweg. In diesem Zusammenhang könnte die Wasserstoffwirtschaft eine wichtige Rolle spielen. Aber können wir schnell genug Elektrolyseure für grünen Wasserstoff ausbauen? Und können die Kapazitäten in Deutschland den Bedarf überhaupt decken? Mein Name ist Tobias Bücklein und diese und weitere Fragen bespreche ich jetzt mit Fabian Jochem, Head of Strategy bei SMA Sunbelt. Hallo Herr Jochem.
Schönen guten Tag.
Ohne Eulen nach Athen tragen zu wollen, können Sie uns ganz kurz nochmal erklären, was SMA Sunbelt so macht?
Ja, sehr gerne. SMA Sunbelt GmbH oder SMA Sunbelt Energie GmbH ist eine 100% Tochter von der SMA. SMA ist für denjenigen, der im PV-Bereich, also im Solarbereich aktiv ist, kennt das wahrscheinlich, ist einer der weltweit größten Hersteller für Wechsellichter. Mhm. Und die 100% Tochter SMA Sunbelt, wir kümmern uns seit ungefähr jetzt 8 Jahren für alles, was nicht nur um den Wechsellichter geht, sondern eben mehr. Das heißt, wir waren sehr stark aktiv im Hybridbereich, zum Beispiel zu koppeln Solar mit Speichern und eben jetzt auch mit Wasserstoff.
Genau, Sie waren ja auch früher zuständig für innovative Hybridprojekte. Insofern kennen Sie ja auch die Probleme des Wasserstoffs, des grünen Wasserstoffs. Der hat eben gegenüber der direkten Nutzung von erneuerbarem Strom ja einen entscheidenden Nachteil, nämlich den Energieverlust bei der Herstellung durch Elektrolyse, also einen nicht so hohen Wirkungsgrad. Nimmt die Wasserstoffwirtschaft also deshalb momentan zu Recht eine untergeordnete Rolle ein?
Das würde ich gar nicht so sagen, dass sie eine untergeordnete Rolle einnimmt, die Wasserstoffwirtschaft. Mhm. Wir haben immer wieder Booms erlebt in den letzten 20, 30 Jahren. Wasserstofftechnologie ist ja auch keine neue Erfindung, sondern eine relativ alte Technologie. Ich kann mich noch erinnern, in meinem Studium war ich schon bei einem Brennstoffzellenhersteller. Also das heißt, wir haben immer wieder so Wellen erlebt und jetzt, wie Sie richtig sagen, sind wir wieder in so einer Welle drin. Ich würde nicht sagen, dass wir eine unterentwickelte Position einnehmen im Wasserstoffbereich, sondern wir werden gerade entdeckt, weil wir erst jetzt auch in einer Situation sind, gesellschaftlich hier weltweit, aber vor allem auch in Deutschland, wo plötzlich Wasserstoff eine ganz wichtige Rolle spielt, wenn wir über Dekarbonisierung sprechen.
Wo sehen Sie denn persönlich die größten und besten Einsatzmöglichkeiten für grünen Wasserstoff?
Ja, gut, dass Sie das sagen. Wollte ich nämlich gleich schon bei Ihrem Teaser drauf einsteigen. Oft wird Wasserstoff gesehen als Speicher. Oft wird Wasserstoff gesehen, wir haben ja jetzt fluktuierende Erneuerbare im Netz. Wir müssen ja irgendwie gucken, dass wir Energie speichern. Mhm. Ich glaube, dass Wasserstoff als Speicher erst in einigen Jahren relevant wird. Und zwar erst dann, wenn wir einen relativ hohen, also viel höher als heute, Anteil an Erneuerbaren im Netz haben. Ne? Fachleute sprechen da so ab 80%. Wir haben momentan in Deutschland 45% Erneuerbare im Netz. Um Ihre Frage zu beantworten, deswegen glaube ich, dass Wasserstoff momentan, und ich spreche von grünen Wasserstoff, also Wasserstoff, der produziert wird aus Strom, und der Strom ist aus erneuerbaren Energiequellen produziert, dass dieser Wasserstoff, der dann eben auch CO2-neutral ist, vor allem dann dort Anwendung findet, wo wir heute schon Wasserstoff brauchen. Und der heutige Wasserstoffmarkt ist ja immens. Also 2,8% des weltweiten Primärenergieverbrauchs wird momentan verwendet, um Wasserstoff zu produzieren. Und damit auch, ich sag mal, 2-3% der weltweiten CO2-Emissionen. Das ist der heutige Wasserstoffmarkt schon. Und da sehe ich vor allem Verwendung. Das heißt, um jetzt mal konkret zu werden, in der Industrie, zum Beispiel bei der Herstellung von Düngemittel, Ammonia, da wird ganz viel Wasserstoff benutzt. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, jetzt zukünftige Märkte zum Beispiel in der Stahl- oder auch in der Ölindustrie, wo auch große Anteile an Wasserstoff benutzt werden für deren Prozesse.
Ja, Sie haben es trotzdem gerade angesprochen. Ein großer Vorteil von Wasserstoff liegt ja darin, dass man mit ihm Energie eben leicht speichern kann und transportieren vor allem. Wasserstoff ermöglicht damit eine deutlich größere Flexibilität in der Energieversorgung. Können Sie das noch an einem konkreten Beispiel festmachen?
Ja, absolut. Das ist auch richtig. Also neben dem, was wir eben besprochen haben, dass Wasserstoff als Rohstoff dient und nicht als Energieträger, sondern direkt eingesetzt werden kann in der Industrie, können wir ihn auch nutzen als Energieträger. Und da ist ja immer wieder in der Öffentlichkeit auch zitiert das Thema Transport. Ja, zum Beispiel im Bereich Schwerlasttransport, im Bereich Flugverkehr, da werden wir nicht auf batteriebasierte Systeme setzen können. Das ist einfach ist zu schwer, vor allem im Flugtransport. Was den Pkw-Transport angeht, da wird noch viel, viel besprochen. Ich persönlich wir haben seitens SMA Sunbelt haben wir Beispiele auch aus dem Bereich des Transportes. Wir haben zum Beispiel ein Projekt in Neuseeland. Da produzieren wir an einem Geokraftwerk vor Ort Wasserstoff über Strom, der quasi zu viel vor Ort ist, Dieser Wasserstoff wird dann umgewandelt und wird übers Meer transportiert nach Japan. Und in Tokio fahren da ein Teil der Taxiflotte da mit diesem Wasserstoff. Okay. Das heißt, hier zeigt sich auch schön, Japan ist ein Land, die gar nicht so viel Fläche haben, um ihren Wasserstoff selbst grün zu produzieren. Die sind angewiesen auf Importe. Und in Neuseeland oder Australien haben wir große Flächen, wo wir auch im großen Stil Wasserstoff produzieren können. Und durch die Möglichkeit, dass wir ihn dann auch einfach transportieren können über Schiffe, auch in großen Quantitäten, sehen wir auch Wasserstoff hier. Und da kommen wir vielleicht später noch drauf, auch wenn es um Deutschland geht, eine große Möglichkeit, auch Energie zu exportieren.
Vielleicht gerade mal noch eingehakt von der technischen Seite, weil Sie dieses schöne Beispiel gerade nennen. Bei Wasserstoff wird ja immer gerne die Wirkungsgradkeule geschwungen. Wenn Sie diesen Überschussstrom nun in Wasserstoff verpacken und dann sogar noch verschiffen und woanders wieder dann verwenden, womöglich noch verstromen, dann haben Sie natürlich doch hohe Verluste, auch durch das Pressen, Zusammendrücken dann auf dem Transport oder so. Was kann man den Wirkungsgradkeulenschwingern entgegensetzen?
Da bin ich total bei Ihnen, Herr Bücklein. Deswegen glaube ich ja auch, dass Wasserstoff an erster Stelle erstmal als Rohstoff benutzt werden soll. Ja, in der Industrie, wie ich vorhin gesagt habe, in der Stahlindustrie oder in der Ammonia-Production, wo wir ihn wirklich als Stoff haben, weil energetisch mit vielen Umwandlungsprozessen eher einfach natürlich wir Wirkungsgradverluste haben. Ja, trotzdem, und das ist die zweite Antwort, müssen wir natürlich gucken, politisch. Wenn wir unsere Industrie und unseren Verkehr dekarbonisieren wollen, dann müssen wir Technologien finden, das zu tun. Da gibt es auf der einen Seite im Transportbereich die Möglichkeit, mit batteriegestützten Elektromobilität da reinzugehen, aber wir müssen eben auch nach anderen Lösungen suchen. Auch wenn die Wirkungsgrade vielleicht nicht ganz so prickelnd sind, gibt es einfach Bereiche, die wir anders nicht erschließen können. Und da spielt Wasserstoff, vor allem dann grüner Wasserstoff, der CO2-frei ist, eine wichtige Rolle.
Jetzt haben Sie am Anfang gleich zu dem Thema Speicher eingehakt, aber ich komme noch einmal drauf zurück. Wir haben ja eben die Situation, dass wir meinetwegen, ich habe hier eine PV-Anlage, die im Sommer sehr viel erzeugt und im Winter nicht. Und das wird auch über eine Batterie nicht leistbar sein, im großen Stil sowieso nicht. Und da wird vermutlich doch auch nach Ihrer Meinung nach Wasserstoff als Speichermedium eine große Rolle spielen, oder?
Perspektivisch ja. Nee. Es gibt verschiedene Institute, die da verschiedene Prognosen machen. Unisono kann man sagen, dass wenn der erneuerbare Energieanteil in einem Verbundnetz, wie jetzt zum Beispiel Deutschland, über 80% ist, dann macht es mehr und mehr Sinn, auch über solche Ideen nachzudenken. Mhm. Ich persönlich glaube nicht, dass wir Wasserstoff im großen Stil speichern werden die nächsten 8 Jahre.
8 Jahre ist natürlich auch eine relativ kurze Perspektive. Dafür muss erstmal die erneuerbare Energie weiter ausgebaut werden und überhaupt erstmal genug Überschuss da sein, richtig?
Absolut. Also wir haben ja momentan, wenn Sie sich den erneuerbaren Energiemarkt hier in Deutschland anschauen, produzieren wir ungefähr 45% unseres Stromes mit Erneuerbaren, also grün. Die Politik geht ja zu Recht erst so einen dreischrittigen Approach. Zuerst Energieeffizienz, zweitens Elektrifizierung der bestehenden Sektoren und drittens dann irgendwie Wasserstoff. Und wenn wir uns dann anschauen, gerade was die Elektrifizierung angeht, das heißt der Verkehr, der mehr oder mehr auch elektrifiziert werden sollen, auch im Heizungssektor. Was wir heute machen mit Wärmepumpen, ist davon auszugehen, dass der Strombedarf enorm steigen wird in den nächsten Jahren. Das heißt, wir müssen ja heute schon gucken, wie wir mit den erneuerbaren Energien hinterherkommen, um diesen steigenden Strombedarf überhaupt zu decken. Das heißt, diese 45%, die wir heute haben, müssen massiv ausgebaut werden, schon heute, um Richtung CO2-freie Stromversorgung zu kommen. Und wenn wir jetzt on top weitere Investitionen machen möchten im erneuerbaren Energiebereich, um auch noch den Wasserstoff, ich sag mal, zu elektrifizieren und grün zu produzieren, dann wird es sehr schwierig. Deswegen glaube ich persönlich auch, dass ein Großteil jetzt für Deutschland gesprochen des grünen Wasserstoffs auch importiert werden muss.
Okay, vielleicht hake ich da nachher nochmal kurz ein. Zunächst mal lassen Sie uns ein bisschen die Sache von der technischen Seite sehen. Als SMA Sunbelt sind Sie ja da auch bereits unterwegs. Welche technischen Lösungen im Bereich der Wasserstoffwirtschaft bieten Sie momentan an?
Ja, also die SMA kommt ja klassischerweise aus dem Leistungselektronikbereich. Also wir machen Wechselrichter für Solaranlagen im kleinen Leistungsbereich, aber auch bis in den großen Megawattbereich. Da sind wir gut drin und das machen wir jetzt auch im Elektrolyseurbereich. Um einen Elektrolyseur zu betreiben, brauchen wir eine relativ große Leistung und zwar im Gleichspannungsbereich. Das heißt, wir müssen den Wechselstrom aus dem Netz umwandeln in eine Gleichspannung, mit der wir dann dem Elektrolyseur den Strom zur Verfügung stellen, den er braucht, um Wasserstoff zu produzieren. Und diese Umwandlung, die bieten wir an. Momentan ist der Markt noch relativ neu. Das ist noch kein Standardgeschäft, dass wir sagen, das ist das Produkt, sondern momentan ist es so, dass wir weltweit viele Akteure haben im Bereich Elektrolyseur mit verschiedenen Standards. Also ich spreche mal von Spannung und Stromverhältnissen zum Beispiel, aber auch noch von anderen Sachen. Und die brauchen jeweils ein ganz klar adaptiertes Produkt. Und da sehen wir uns als SMA Sunbelt, dass wir dieses Produkt marktkonform für die Kunden in dem jeweiligen Markt aufbereiten und auch das Projekt begleiten. Es ist zum Beispiel auch heute so, gerade weil der Markt noch relativ frisch ist, dass wir zwei Welten miteinander verheiraten müssen. Da gibt es auf der einen Seite die Oil and Gas Welt, nenne ich sie mal. Das sind auch die Leute, aus denen oft die Elektrolyseurhersteller kommen. Die kennen sich gut aus mit Molekülen. Und auf der anderen Seite haben wir die etablierte erneuerbare Energiewelt. Die kennen sich da aus mit Strom, mit Spannung, mit Netzintegration. Und jetzt geht es darum, diese beiden Welten zu verheiraten. Und wir als SMA Sunbelt, wir sehen uns eigentlich als dieses Missing Link. Auf der einen Seite die Moleküle und auf der anderen Seite die Elektronen in solch einer Weg zusammen zu verheiraten, dass es möglichst effizient ist.
Um das nochmal für die vielleicht nicht Experten unserer Podcast-Hörerinnen und Hörer zusammenzufassen. Also normalerweise im Wechselrichter wandeln Sie Gleichspannung in Wechselspannung, also vom Dachstrom in den Hausstrom, und für die Elektrolyseure machen Sie praktisch das Umgekehrte.
Ja, ganz richtig. Wir haben ja schon vor ungefähr 10 Jahren damit angefangen, diesen klassischen Wechselrichter, der Gleichstrom aus der PV-Anlage in Wechselstrom wandelt für das Netz, haben wir angefangen, schon weiterzuentwickeln für Batteriespeicher. Mhm. Bei Batterie ist es ja so, Sie auf der einen Seite machen Sie das Gleiche wie im Solarbereich. Sie speichern, Sie nehmen die gespeicherte Energie und wandeln Sie um von DC auf AC, also von Gleichstrom auf Wechselspannung ins Netz, aber natürlich nehmen auch Strom aus dem Netz raus und dann fungiert unser Umrichter wie eine Art Gleichrichter. Er nimmt diese Wechselspannung und richtet sie gleich für die Batterie. Und dieses Produkt ist die Basis auch für den Elektrolyseurmarkt.
Mhm. Und den beobachten Sie natürlich, auch wenn Sie selber keine Elektrolyseure herstellen, richtig?
Korrekt.
Und sehen die Elektrolysetechnik zum heutigen Standpunkt, wie ausgereift ist es denn schon oder wie viel erwarten Sie von der Zukunft da noch, gerade nochmal zum Stichwort Wirkungsgrad, wo sind die entscheidenden Entwicklungsmöglichkeiten?
Ja, da haben Sie total recht, Herr Büglein. Also momentan ist ja der Markt geschwindend klein. Also wenn man sich den heutigen Elektrolyseurmarkt anschaut, dann sind wir vielleicht bei 500 oder 800 Megawatt. Mhm. Für die, die mit den Zahlen was anfangen, ist es relativ, noch ein relativ kleiner, überschaubarer Markt, mit weniger Anlagen. Wenn man sich aber anschaut, wo wir hin möchten, wenn man sich mal die Analysten anschaut, dann geht man ja von einem Markt von ungefähr 150 Gigawatt aus in den nächsten 9 Jahren, also bis 2030. Das heißt, da wird unglaublich viel entstehen in den nächsten Jahren. Und vielleicht auch mal für diejenigen, die nicht jeden Tag mit Elektrolyseuren zu tun haben, 150 Gigawatt ist ungefähr so groß wie der gesamte Solarmarkt in Europa heute. Mhm. Ja, also was wir in den letzten 20 Jahren in Europa geschaffen haben. Das wollen wir jetzt in den nächsten 9 Jahren im Elektrolyseurbereich schaffen. Das heißt, da kommt ein ganz großer Markt auf uns zu. Und da sind Sie total richtig mit Ihrer Frage, was müssen wir denn überhaupt machen, um dorthin zu kommen? Viele Themen stecken da noch in den Kinderschuhen. Ich kenne viele Fabriken auch, wo die Elektrolyseure zum Beispiel gebaut werden. Da ist noch ein hohes Maß momentan an Ausbaufähigkeit, was zum Beispiel die Automatisierung angeht. Standardisierung, wir haben noch kaum Standards eigentlich im Elektrolyseurbereich. Das betrifft auch übrigens uns. Und ich glaube, gerade wenn wir in die Skalen kommen wollen, die wir da momentan auch brauchen, um überhaupt diese großen Marktkennzahlen treffen zu können, brauchen wir absolute Standardisierung, sowohl auf der Elektrolysebereich als auch bei uns im Bereich Umrichter. Im Bereich Elektrolyseur hängt es jetzt davon der Technologie ab. Da gibt es 3 verschiedene Technologien, PEM, Alkaline und Hochtemperatur. Mhm. In allen 3 ist relativ viel Forschungsarbeit auch noch notwendig, vielleicht bei den Alkalinen am wenigsten, weil das eine relativ alte Technologie ist. Aber gerade PEM ist stark am Kommen. Die meisten Projekte, die wir momentan auch bauen, sind auf PEM-Basis. Da gibt es noch viel Forschungsarbeit, auch im Bereich der Materialien, die eingesetzt werden. Und auch was die Größe angeht. Ne? Um 150 Gigawatt zu erreichen, können wir nicht 20 Megawatt oder 100 Megawatt Anlagen bauen, sondern das müssen auch mal größere Anlagen sein, die bis zu einem Gigawatt gehen. Mhm. Und da ist auch noch viel Entwicklung notwendig. Im Großen und Ganzen kann man vielleicht sagen, weil Sie jetzt den Wirkungsgrad angesprochen haben, das ist das eine. Ich glaube, noch viel wichtiger als der Wirkungsgrad ist der Preis. Weil wir müssen immer schauen, wenn wir jetzt über Wasserstoff sprechen, hier in dem Podcast, dann sprechen wir ja über grünen Wasserstoff. Mhm. Es gibt ja noch ganz viele andere Wasserstofffarben. Und grüner Wasserstoff, der mit erneuerbaren Energien hergestellt wird, ist von Haus aus erstmal teurer als grauer Wasserstoff. Mhm. Grauer Wasserstoff ist der Wasserstoff, der dann aus Gas wie heute hergestellt wird. Der liegt ungefähr bei 2 Euro und wir liegen momentan im grünen Wasserstoffbereich bei 4 bis 6. Das heißt, wir müssen unseren Preis noch irgendwie mal mindestens hälfteln, eigentlich dritteln, um dorthin zu kommen, wo wir heute im grauen Wasserstoff sind. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die sowohl die Elektrolyseurhersteller als auch wir, als auch das gesamte Projektentwicklung, die gesamte Projektentwicklung anbelangt für grünen Wasserstoff.
Und dafür haben wir noch ungefähr 8 Jahre Zeit, wenn ich Ihre vorige Angabe nehme, weil bis dahin dann hoffentlich auch genügend Überschussstrom da ist, um die dann auch zu gebrauchen. Gleich da eine anschließende Frage. Wenn wir dann von Überschussstrom reden zu dieser Zeit, den wir überhaupt für Elektrolyseure haben, werden wir den in Deutschland decken können oder brauchen wir dafür Sonnenstrom aus dem Ausland?
Ich glaube, die Frage, die muss landesweit jeweils individuell beantwortet werden. Hm. Ja, also jetzt Deutschland ansprechen, dann, ja, wie vorhin schon angedeutet, wir in Deutschland, wir haben nicht die Möglichkeit, unseren gesamten Wasserstoffbedarf jetzt mit erneuerbaren Energien zu decken. Hm. Wir müssen erstmal schauen, dass wir sowieso Richtung 100% Erneuerbare kommen, so schon im Strommarkt. Das heißt, wir werden nicht umhin kommen, auch grünen Wasserstoff zu importieren. Wo der jetzt genau produziert wird, wird sich zeigen. Ich glaube, es ist noch zu früh, ob das wirklich in der MENA-Region irgendwo in den Wüsten passieren wird oder in Saudi-Arabien, wo auch ein Großteil unseres heutigen Erdöls herkommt, wo ja auch die Möglichkeit wäre, Wasserstoff zu produzieren, auch in großen Mengen, weil wir da relativ hohe Sonnenstundenzeiten haben und die Fläche relativ günstig sind. Und das sind eigentlich die zwei Eckpunkte, die wichtig sind für die Wasserstoffproduktion. Ne? Kostengünstigen Boden und große solare Einstrahlung, also geringe Gestehungskosten von Strom. Oder ob das vielleicht sogar in Australien sein wird oder vielleicht überall. Wir sprechen auch momentan mit Düngemittelherstellern, die sich zum Beispiel Norwegen anschauen. In Norwegen haben wir eine große Überkapazität an Wasserkraft. Wir haben auch relativ günstige Böden. Also auch dort könnte man sich vorstellen, Wasserstoff herzustellen oder in den Wüsten von Atacama in Chile.
Dann vielleicht zum Abschluss nochmal einen Blick auf die Politik, die ja die Rahmenbedingungen für diese ganze Energiewende geben soll. Wir haben gewählt und Sie haben bestimmt auch Ihre Vorstellungen davon, was jetzt passieren muss, möglichst schnell. Welche Hemmnisse müssen aus dem Weg geräumt werden von der Politik, damit Wasserstoff in Deutschland und weltweit durchstarten kann?
Ja, es ist eine schwierige Frage, jetzt ein Haus wie uns nach der Politik zu fragen. Mhm. Aber dennoch sind wir auch aktiv auf dem Bereich und wir sehen schon 3-4 Punkte, die schnell entschieden werden müssen, um überhaupt diese Zahlen zu erreichen, die ich gerade genannt habe. Also zum einen, wenn wir uns mal die Solarbranche anschauen, und ich glaube, wir können viel aus der Solarbranche lernen, wenn es jetzt Richtung Wasserstoff geht. Mhm. Solar ist deswegen groß geworden, weil wir eine verlässliche Investitionsgrundlage hatten mit dem EEG. Ja. Die Politik hat ein EEG, ein erneuerbaren Energiegesetz, verabschiedet und das hat Investoren die Sicherheit gegeben, in diese Technologie zu investieren mit einem ganz klaren Cashflow. Mhm. Das haben wir momentan noch nicht im Bereich Wasserstoff. Das ist auch viel komplexer. Ja? Da müsste meiner Meinung nach klarere Rahmenbedingungen geschaffen werden. Okay. Das Zweite, was ich sehe, ist gerade in der europäischen Wasserstoffstrategie, jedes Land hat seine eigenen inhärenten Vorgaben und Interessen. Ja, momentan besteht zum Beispiel ein großer Streit zwischen Deutschland und Frankreich, was überhaupt grüner Wasserstoff ist. Deutschland, hatten wir eben schon diskutiert, ist klar, dass wir nicht den gesamten Wasserstoff hier, also den grünen Wasserstoff hier produzieren können, sondern angewiesen sind auf Importe. In Frankreich sieht die Situation schon wieder ganz anders aus. Frankreich hat große Kapazitäten an Atomstrom. Hm. Atomstrom ist erstmal per Definition auch CO2-frei. Er produziert kein CO2 bei der Produktion und kann deswegen auch Wasserstoff produzieren, der auch CO2-frei ist. Das heißt, wenn man als Ziel hat, zu dekarbonisieren, wäre auch Wasserstoff, der mit Atomstrom produziert wäre, erstmal favorisieren. Das heißt, da ist momentan in der Politik eine große Streitkultur, was denn jetzt überhaupt der richtige Wasserstoff ist, den man fördern muss. Da geht es natürlich auch viel um Budgets, was den einzelnen Ländern dann zugeordnet wird. Und da ist momentan, für mich fehlt da ein bisschen die Klarheit. Also politisch würde ich zum Beispiel sagen, ja, es gibt momentan noch nicht den Gral und noch nicht die einzige richtige Antwort, sondern wir müssen vielleicht ein sowohl als auch machen. Das heißt, in Frankreich wird das erstmal versucht mit Atomkraft unter anderem und bei uns wird das über Erneuerbare gemacht und auch mit Importen. Und dann wird die Zeit zeigen, in welche Richtung wir wirklich gehen müssen.
Das ist schon ein gutes Schlusswort gewesen, auch gerade die Zeitachse nochmal in Erinnerung zu rufen, weil ich habe immer als Beispiel das iPhone, das es vor 13 Jahren, glaube ich, erst gab. Und was ist in diesen 13 Jahren passiert? Insofern, Sie sprachen vorhin von 8 Jahren, bis man überhaupt in der Lage ist, Überschussstrom zu haben. Das sind Zeiträume, die sind in der technischen Entwicklung durchaus, ja, die kann man denken in diesen Zeiträumen. Und insofern bin ich mit Ihnen gespannt, wie das weitergeht. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich über SMA Sunbelt informieren wollen, finden Sie die natürlich im Internet unter www.sma-sunbelt.com. Vielen Dank, Herr Jochem, für dieses super interessante Gespräch.
Vielen Dank, Herr Böcklein.
Und ich hoffe, wir hören uns, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, in einem weiteren Podcast wieder. Bis dahin, Ihr Tobias Böcklein.
Innovative Lösungen zur Erzeugung von grünem Wasserstoff finden Sie auf der EES Europe, Europas größter und internationalster Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme. Alle Informationen zur Messe und zur parallel stattfindenden Konferenz finden Sie online unter www.ees-europe.com.